Wir haben das natürlich dann überprüft, ob Ihnen das überhaupt was bringt, indem wir die Flugdaten in ein Computersimulationsmodell gepackt haben. Und da haben wir gesehen, dass abhängig von der Gruppengröße und wie die Beute verteilt ist, die Fledermäuse durchaus bis zu 40% Zeit sparen, um Beute zu finden. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, dass es eben verlässlicher wird, dass sie Beute finden. Also dieser Fledermausflug ist sehr energieaufwendig. Wenn die Fledermäuse sich entscheiden, loszufliegen, dann müssen sie in der Nacht auch unbedingt was finden. Also durch dieses Netzwerk wird dann tatsächlich die Effizienz erhöht.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Herzlich willkommen zu den Wissenswerten, das Wissenschaftsgespräch im RBB24 Inforadio am Sonntag. Ich bin Axel Dorloff. Sie leben im Verborgenen und sind meistens erst in der Dämmerung zu sehen. Sie kommen überall vor, sind mitten unter uns und bleiben doch irgendwie geheimnisvoll und für viele auch unsichtbar. Die Fledermäuse. Die Fledermäuse sind fliegende Säugetiere und gelten als wichtige Akteure in unserem Ökosystem. Wir wollen jetzt den Fledermäusen auf die Spur kommen. Und dafür ist als Experte zu Gast in den Wissenswerten Dr. Manuel Röhlicke. Er ist Biologe und Ökologe an der Universität Potsdam und erforscht das geheimnisvolle Leben der Fledermäuse. Hallo, Herr Röhlicke.
Hallo, Herr Dorloff.
Dann lassen Sie uns gleich über Ihre neue Forschungsarbeit sprechen. Sie haben mit Ihrem Team erstmalig nachgewiesen, dass sich Fledermäuse während der Jagd zu einer Art Netzwerk zusammenschließen, um so die Beutechancen zu erhöhen. Was genau haben Sie da untersucht und was genau haben Sie herausgefunden?
Es ist eigentlich schon relativ lange bekannt, dass verschiedene Fledermausarten auf Artgenossen reagieren, wenn diese am Jagen sind. Die Fledermäuse haben ein bisschen das Problem, wie finden sie Beute im freien Luftraum? Vor allen Dingen eben Fledermäuse, die hoch oben jagen. Die hängen eigentlich von Beuteinsekten-Schwärmen ab, die frei im Luftraum rumfliegen. Es ist also ziemlich schwer für die Fledermäuse, diese Schwärme zu finden. Und wie gesagt, es ist bekannt, dass Fledermäuse auf jagende Artgenossen hören, um ihre Chancen zu erhöhen. Und von daher liegt es auch ein bisschen nahe, dass sie vielleicht auch schon während der Suche sich zusammenschließen und soziale Informationen nutzen, um ihre Chancen zu erhöhen.
Das heißt, während der Beutesuche stehen die Tiere quasi miteinander in Kontakt, tauschen Informationen aus. Was für Informationen sind das und wie genau funktioniert das?
Also wir haben über die Besenderung von sehr vielen Fledermäusen herausgefunden, dass Fledermäuse, die sich eventuell im ersten Moment zufällig treffen, versuchen, ihre Flugbahnen aneinander anzupassen. Und es funktioniert so, dass sie in Hörweite der anderen Fledermäuse fliegen. Das heißt, sie können die Ultraschallortungsrufe der anderen Fledermäuse über viel weitere Entfernungen wahrnehmen, als sie Insekten wahrnehmen könnten. Und wenn eine Fledermaus Beute findet, dann ändert sie die Art ihrer Ortungsrufe. Das heißt, ein Nachbar würde das auch mitkriegen und könnte dann davon profitieren. Und was wir über die gleichzeitige Besenderung von sehr vielen Fledermäusen herausgefunden haben, ist, dass sie ihre Flugbahn praktisch parallel ausrichten in diesem Abstand, wo sie sich gerade noch gegenseitig hören können. Das heißt, dadurch fliegen sie wie so eine Art mobiles Netzwerk, Sensornetzwerk durch die Luft und können einen viel größeren Raum abdecken, als sie alleine könnten.
Und das ist aber auch nicht immer so, sondern nur, wenn die Beute, ich zitiere, ungleichmäßig geklumpt und unvorhersagbar verteilt ist. Dann nutzen die Tiere diese sozialen Informationen. Was heißt das?
Genau, also wenn, sagen wir mal, über einem Wald könnte man vermuten, dass die Beuteinsekten mehr oder weniger gleichmäßig verteilt sind. Das heißt, die Fledermaus hängt nicht von sozialen Informationen ab, weil sie einfach zufällig Beute finden würde. Wenn wir uns jetzt ein Offenland vorstellen, wie zum Beispiel die Agrarlandschaft, in der wir forschen, da gibt es wenige Quellen für Insektenschwärme, zum Beispiel kleine Gewässer. Diese Schwärme, die driften aber mit dem Wind umher. Das heißt, ist für die Fledermaus sehr, sehr schwer, diese Schwärme zu finden. Und nur dann macht es eben auch Sinn, diese sozialen Informationen zu nutzen.
Und Sie haben dazu ja die Flugmuster von über 80 Fledermäusen genau untersucht, genau studiert, in der Uckermark, glaube ich, nutzen dafür ein automatisiertes Radio-Tracking-System, ATLAS. Wie muss ich mir das vorstellen? Haben die Fledermäuse eine Art Sender am Körper oder was ist das?
Ja, das ist in der Tat so. Also das Herzstück des Systems sind im Moment sind es 11 große Radioantennen, die ungefähr einen Bereich von 10x10 Kilometer abdecken, die in einem bestimmten Gebiet verteilt sind und mit einem Server in der Uni Potsdam in Verbindung stehen. Und innerhalb von diesem Gebiet können wir verschiedenste Tiere mit super leisten und kleinen Sendern ausstatten. Solange die Tiere in der Reichweite von mehreren Antennen sind, kriegen wir dann alle 4 oder 8 Sekunden, je nachdem, wie der Sender eingestellt ist, einen Punkt. Wir können also dadurch wirklich die Flugpfade verfolgen.
Und dieser kleine Sender, wo ist der an der Fledermaus befestigt?
Der ist bei der Fledermaus aufs Rückenfell aufgeklebt. Also wir benutzen einen Hautkleber. Der wiegt ungefähr so 1,1 Gramm. Und je nachdem, wie viel Kleber man nimmt, fällt er eben nach wenigen Tagen oder wenigen Wochen dann wieder ab.
Und dann müssen Sie den suchen, oder?
Wir müssen den nicht wiederfinden. Wir versuchen, die natürlich wiederzufinden. Aber das Besondere an dem System ist eben, dass wir diese Punkte live kriegen. Also während der Sender noch auf dem Tier ist, können wir ganz genau die Flugbewegung verfolgen.
Genau. Und diese 1 Gramm oder 1,1 Gramm, sagen Sie, das ist für eine Fledermaus gar nicht so wenig.
Kommt auf die Art an. Also die leichteste Fledermaus in Deutschland wiegt ungefähr 5 Gramm. Wir erforschen den großen Abendsegler, der wiegt so um die 30 Gramm. Also da sind wir irgendwo bei 3% Körpergewicht.
Und wie befestigen Sie diese Sender an den Fledermäusen? Müssen Sie die irgendwie vorher fangen, betäuben oder wie wird das gemacht?
Also wir haben den großen Vorteil, dass wir mit einem lokalen Partner, der im Fledermausschutz tätig ist, zusammenarbeiten und der betreut sogenannte Kastenreviere. Das heißt, der bietet Nistboxen für Fledermäuse an, was relativ wichtig ist, wenn man arme Kiefernforste hat, wo es eben wenig Höhlen gibt und da gehen die Fledermäuse dann gerne rein. Für uns ist das natürlich super, weil wir die dann einfach tagsüber da wieder rausholen können.
Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Networking, auf dieses gemeinsame, auf diese gemeinsame Jagd zurückkommen, was gewinnen die Fledermäuse dadurch? Steigert sich wirklich die Effizienz bei der Nahrungssuche oder was haben Sie herausgefunden?
Also wir haben das natürlich dann überprüft, ob ihnen das überhaupt was bringt, indem wir die Flugdaten in ein Computersimulationsmodell gepackt haben. Und da haben wir gesehen, dass abhängig von der Gruppengröße und wie die Beute verteilt ist, die Fledermäuse durchaus bis zu 40% Zeit sparen, um Beute zu finden. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, dass es eben verlässlicher wird, dass sie Beute finden. Also dieser Fledermausflug ist sehr energieaufwendig. Wenn die Fledermäuse sich entscheiden, loszufliegen, dann müssen sie in der Nacht auch unbedingt was finden. Also durch dieses Netzwerk wird dann tatsächlich die Effizienz erhöht.
Und dieses Netzwerk kann aber auch zusammenbrechen, wenn zu wenig in der Luft sind. Auch das haben Sie herausgefunden.
Wir gehen im Moment davon aus, dass so etwa 80 Fledermäuse in unserem Studiengebiet sind. Das haben wir auch in dem Modell untersucht. Dann haben wir auch die Zahl der Individuen erhöht und verringert und haben gesehen, dass so ungefähr ab, sagen wir mal, 20 Fledermäusen das Netzwerk zusammenbricht. Das heißt, da gibt es irgendwo einen negativen synergistischen Effekt. Also die Fledermäuse leiden nicht nur unter dem Populationsrückgang, sondern irgendwann bricht auch diese Funktion zusammen.
Wenn wir jetzt mal über die Fledermäuse und ihre Rolle im Ökosystem reden. Die Fledermäuse gelten ja als wichtige Akteure in unserem Ökosystem, tragen effektiv zur Kontrolle landwirtschaftlicher Schadinsekten bei. Inwieweit ist die Fledermaus denn eine Art kostenloser Dienstleister für die Landwirte? Also was macht sie alles?
Verschiedene Fledermäuse fressen unterschiedliche Arten von Insekten. Das sind natürlich nicht nur Schadinsekten, aber auch. Also generell haben sie durch die Kontrolle dieser Insekten-Community einfach eine wichtige Funktion in den Nahrungsnetzwerken. Wenn es um Schadinsekten geht, dann ist es relativ schwer abzuschätzen natürlich, was genau der Wert davon ist. Aber es gibt zum Beispiel Modelle aus den USA, die schätzen, dass über 20 Milliarden Dollar jedes Jahr an Wert dieser Dienstleistung in Pestiziden eingespart werden können.
Aber wenn ich durch die Fledermäuse signifikant Pestizide einsparen kann, dann müsste es doch eigentlich mehr geben.
Also die Fledermäuse leiden natürlich auch unter Verlust von Quartieren und Verlust von Jagdgebieten. Also ich würde sagen, da sind wir weit entfernt, dass es zu viele gibt. Das Problem ist, dass sie sich relativ langsam reproduzieren. Also die Fledermäuse werden alt, kriegen in der Regel ein Junges pro Jahr, was für so kleine Tiere ungewöhnlich ist. Das heißt, jede Fledermaus, die irgendwo verloren geht, hat einen potenziell großen Effekt auf die Population.
Stimmt denn diese Zahl? Ich habe eine Zahl gelesen, eine Zwergfledermaus kann beispielsweise in einer Nacht bis zu 1000 Stechmücken verspeisen. Ist das richtig? Das schien mir einfach extrem viel.
Ich denke schon, ja. Also es ist ungewöhnlich vielleicht. Die Tiere gehen auf verschieden große Tiere. Also jetzt der Abendsegler, der kann zum Beispiel Junikäfer fressen, dann ist er natürlich ruckzuck satt. Kann aber auch auf Mücken gehen und dann sind es schon extrem viele.
Fledermäuse können ja auch bestäuben und Samen ausbreiten, aber nicht bei uns in Europa, richtig?
Genau, das kommt nur in den Tropen vor. Also in Europa gibt es nur insektenfressende Arten aber weltweit gibt es ungefähr 1400 Fledermausarten, die extrem vielfältig sind und Bestäubung, Samenausbreitung. Man merkt aber, dass auch der Klimawandel oder generell der globale Wandel da die Fledermäuse beeinflusst. Es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass Tiere die, oder Arten, die früher migriert sind, weil es ihnen im Winter zu kalt war, mittlerweile hier bleiben und in den Städten den Winter verbringen. Es kann durchaus sein, dass sich langsam die Verbreitung verschiedener Artengruppen verschiebt und dann auch die Konkurrenzsituation zwischen den verschiedenen Arten.
Wenn Sie sagen, hier bleiben, wie geht's denn der Fledermaus, ganz einfach gefragt, in Berlin und Brandenburg? Aber haben wir genug oder sterben sie aus oder was lässt sich darüber sagen?
Na, das ist sehr artabhängig, würde ich sagen. Also es gibt durchaus Arten, die profitieren zum Beispiel auch von Städten. Die können zum Beispiel Lichtquellen ausnutzen, an denen sich Insekten sammeln. Und wir sehen ja auch überall in der Stadt Fledermäuse. Das betrifft aber meist nur einige wenige Arten, die eben tolerant gegenüber Licht sind zum Beispiel oder Nistgebiete in den Städten finden können. Dann gibt es andere Arten, die eben von ungestörten Wäldern oder Gewässern abhängen und absolute Dunkelheit brauchen und die sind natürlich im Rückgang.
Ich sehe auch in Steglitz zu einer bestimmten Zeit abends immer Fledermäuse. Wo fliegen die dann eigentlich über die Nacht hin, um zu nächtigen? Fliegen die in den Grunewald oder nisten die sich irgendwo in der Stadt ein?
Beides ist möglich, würde ich sagen. Also es gibt durchaus auch größere Fledermauskolonien in Stadtparks oder eben im Grunewald. Es gibt aber auch die Möglichkeit, in Häusern zu nisten, wenn die irgendwie offene Spalten haben oder sowas. Also unsanierte Häuser sind ganz gut für Fledermäuse oder auch Häuser, wo speziell an die Fledermäuse gedacht wird, in denen Spalten offen gelassen werden oder spezielle Steine verwendet werden, wo die Fledermäuse annisten können.
Sie haben über die Bedrohung der Fledermäuse schon geredet. Sie verlieren an Lebensraum, zum Beispiel durch Landnutzung, durch Abholzung. Und auch die Windenergie macht ihnen zu schaffen. Inwieweit?
Ja, das betrifft auch bestimmte Arten wieder, vor allen Dingen Arten, die im Offenen jagen und in der entsprechenden Höhe fliegen. Es ist relativ schwer zu quantifizieren. Es gibt da Modelle, dass es über 300.000 Fledermäuse jedes Jahr von deutschen Windkraftanlagen geschlagen werden. Das Problem ist vor allen Dingen, wo die Windkraftanlagen aufgebaut werden. Also ich sag mal, wenn es auf dem offenen Acker ist, dann ist der Konflikt nicht so groß. Das ist natürlich anders, wenn es irgendwo an bevorzugten Jagdgebieten wie Wasserquellen ist oder in der Nähe vom Wald oder neuerdings werden auch immer mehr Windkraftanlagen im Wald gebaut. Das beeinflusst natürlich auch andere Arten neben den Fledermäusen.
Aber man fragt sich doch als Laie, warum es der Fledermaus nicht gelingt, den Rotorblättern auszuweichen. Die sind doch unheimlich wendig, können auf einmal ihre Richtung ändern, aber das funktioniert bei den Rotorblättern nicht.
Na, die Fledermaus nimmt das viel zu spät wahr. Also sie hängt ja von dieser Echolokation ab und sie hat eine sehr gute Auflösung, aber das reicht nicht so weit. Also im besten Fall kann sie Sachen in einer Entfernung von 100 Meter wahrnehmen. Wenn sie dann auf die Windkraftanlage zufliegt und der Rotor kommt von oben, dann merkt sie das einfach nicht. Dazu kommt, dass es da hinter den Windkraftanlagen dann große Druckunterschiede gibt und dann kollabieren zum Teil auch einfach die Lungen der Fledermäuse.
Sie haben ja mit Ihren Sendern auch herausgefunden, dass die Fledermäuse die Windkraftanlagen gezielt anfliegen. Weiß man warum?
Ja, es gibt da verschiedene Erklärungen. Eins wäre zum Beispiel, dass baumbewohnende Arten diese Windkraftanlagen einfach auschecken, ob es da Nistmöglichkeiten gibt. Dann gibt es Beobachtungen von Fledermäusen, die tatsächlich um diese Rotoren jagen, was eventuell daran liegt, dass die Windkraftanlagen durch die Farbe oder durch die Wärme Insekten anziehen. Oder es ist natürlich auch möglich, dass diese großen Anlagen einfach als Navigationspunkte benutzt werden. Meist sind die ja noch beleuchtet. Also das nehmen Fledermäuse auch wahr, wenn sie im Offenen fliegen und dann einfach da von einer Windkraftanlage zur anderen fliegen.
Gibt es denn überhaupt einen fledermausfreundlichen Betrieb von Windenergie oder ist das ein unlösbares Problem?
Nein, ich glaube nicht, dass das ein unlösbares Problem gibt. Also es gibt auch Algorithmen, die Windkraftanlagen abschalten, je nachdem wie die Umweltdaten sind. Also es ist relativ gut bekannt, dass Fledermäuse ab einer bestimmten Geschwindigkeit, ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit nicht mehr fliegen oder eine bestimmte Temperatur brauchen. Und man weiß auch, wann im Jahr die Fledermäuse besonders aktiv sind. Von daher wäre es eigentlich relativ einfach, diese Windkraftanlagen in bestimmten Nächten abzuschalten. Netterweise ist das auch genau dann, wenn die Windkraftanlagen nicht so besonders produktiv sind, weil die Windgeschwindigkeiten eben nicht so hoch sind.
Was ist Ihr nächstes Projekt mit den Fledermäusen, Ihr nächstes Forschungsprojekt? Wird diese Untersuchung zum gemeinsamen Jagen noch ausgeweitet oder haben Sie ein anderes Projekt? Was steht als nächstes an?
Ja, es ist ein Startpunkt für ein Projekt, was ich plane, wo es um Informationstransfer zwischen Fledermäusen allgemein geht. Also auch direkten Transfer, was wir uns jetzt angeschaut haben, ist ja praktisch so ein Abhören der Artgenossen und ein Anpassen aneinander. Da die aber zusammen in den Nistboxen vorkommen, in großer Zahl, ist es auch möglich, dass sie direkt Informationen austauschen, zum Beispiel, wo sind Jagdgebiete oder wo gibt es neue Nistmöglichkeiten, was den Tieren eine gewisse Flexibilität geben würde. Also wir wollen da untersuchen, wie ist die Sozialstruktur im Quartier selber, in einem Quartierverbund oder zwischen verschiedenen Quartierverbunden und wie fließt da die Information und wie trägt das dazu bei, dass Fledermäuse sozusagen die Landschaft kennenlernen und auf Veränderungen besser reagieren können.
Herr Röhlicke, viel Erfolg dabei und herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war Wissenswerte im Gespräch mit Dr. Manuel Röhlicke. Er ist Biologe und Ökologe an der Universität Potsdam und erforscht das geheimnisvolle Leben der Fledermäuse. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.